기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 499. In dieser mal wieder randvollen Sendung haben wir folgende Themen. Vor einem Jahr starben in Zencata, einem Stadtteil im bolivianischen El Alto, ein Dutzend Menschen im Kugelhagel von Polizei und Militär. Bis heute gibt es keine umfassende Untersuchung. Thomas Gutmann berichtet. Adios, General. Eine überwältigende Mehrheit der ChilenInnen hat das Referendum befürwortet und damit einem Prozess zugestimmt, an dessen Ende Chile eine neue Verfassung haben soll. Ute Löning war dabei. Zu Beginn drei Nachrichten oder Kurzbeiträge. In Mexiko gab es zwei Fälle von frauenfeindlicher bzw. homophober Polizeigewalt. Argentinien hat ein Schweinezuchtabkommen mit China geschlossen. GegnerInnen fürchten Umweltschäden und Monokulturen. Zunächst aber hört ihr eine Zusammenfassung der spannenden Ereignisse in Peru. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Peru. Am 9. November schien es der peruanische Parlamentspräsident Manuel Merino geschafft zu haben. Er wurde Präsident anstelle des Präsidenten. Er hatte eine große Mehrheit der Abgeordneten dazu gebracht, den amtierenden Präsidenten Martín Vizcarra seines Amtes zu entheben. Vizcarra wurde Korruption vorgeworfen. Aus dem Amt geworfen wurde er aber wegen angeblicher moralischer Unfähigkeit. Eigentlicher Hauptgrund für den parlamentarischen Coup dürfte jedoch gewesen sein, dass mehrere der Abgeordneten ebenfalls mit Korruptionsverfahren zu rechnen haben. Neben Interimspräsident Merino wurde der ultrakonservative Antero Flores Arauz Ministerpräsident, der mehrfach durch rassistische Kommentare aufgefallen ist. Eine Riege erzkonservativer und neoliberaler Polithaudegen ergänzte das neue Kabinett. Doch Merino hatte die Rechnung ohne die PeruanerInnen gemacht. Zwar war auch Vizcarra weder ein Linker, noch wurde er gewählt. Dennoch erkannten viele Menschen seine Versuche an, die Korruption im Parlament zu bekämpfen und sich für eine Bildungsreform stark zu machen. Zehntausende gingen jeden Tag landesweit auf die Straße, vor allem die Jungen. Du hast dich mit der falschen Generation angelegt, lautete einer ihrer Slogans. Sie forderten den Rücktritt der aus ihrer Sicht unrechtmäßigen und korrupten Regierung. Die Massenproteste waren größtenteils friedlich, doch die Polizei war es nicht. Auf den Großdemos in Lima kam es zu massiver Polizeigewalt. Zwei junge Männer starben durch Polizeigeschosse. Dutzende DemonstrantInnen wurden verletzt. Menschenrechtsorganisationen forderten ein Ende der staatlichen Gewalt.
Esta violencia tiene que parar. Esta represión policial debe parar.
Die Übergangsregierung war erst sprachlos, dann brach sie auseinander. Ein Minister nach dem anderen trat zurück, nach nur fünf Tagen schließlich auch Merino. Wegen der Toten und Verletzten hat die Generalstaatsanwältin nun Ermittlungsverfahren gegen Merino, Flores Arauz und den kurzzeitigen Innenminister eingeleitet. Neuer Interimspräsident ist nun der moderate Ingenieur Francisco Sagasti. Erste Vizepräsidentin wurde die Feministin und Menschenrechtsanwältin Mirta Vázquez. Merinos parlamentarischer Coup ist nach hinten losgegangen. Die regulären Wahlen sind für kommenden April vorgesehen.
Eine Welle frauenfeindlicher und homophober Polizeigewalt erschütterte in den letzten Tagen Südmexiko. Am 9. November öffneten PolizistInnen in der Touristenhochburg Cancun das Feuer auf eine von Feministinnen organisierte Demonstration. Nach dem Femizid an der 20-jährigen Alexis forderten die TeilnehmerInnen ein Ende der Gewalt gegen Frauen im Bundesstaat Quintana Roo. Die Polizei löste die Demonstration unter Einsatz von Schusswaffen auf. Zwei Tage vor dem Vorfall in Cancun kam es auch im Bundesstaat Oaxaca zu frauenfeindlichen und homophoben Übergriffen der Polizei.
Nos golpeaban con cascos y bastones.
In der Hauptstadt Oaxaca de Juárez gingen Einheiten der örtlichen Polizei gegen einen selbstorganisierten Markt vor. Insbesondere eine Transperson traf die homophobe Polizeigewalt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden, was mit hohen Kosten verbunden war. Weitere Personen, unter anderem eine junge Mutter mit ihrem kleinen Kind, verletzten die PolizistInnen mit Schlagstöcken und Tränengas. Die Frauenrechtsorganisation Consorcio Oaxaca verurteilte die Übergriffe als Machtdemonstration von Oaxacas Bürgermeister García Jaquín. Mit autoritären Mitteln versuche dieser, gegen soziale Organisationen vorzugehen, welche sich für die Rechte von Frauen, homosexuellen und nicht-binären Personen einsetzen. Eine Woche nach den Polizeiübergriffen fand der Markt wieder statt, diesmal allerdings mit einer sehr politischen Ausrichtung. Die TeilnehmerInnen forderten eine Wiedergutmachung für die entstandenen Schäden und dass die Verantwortlichen für die Polizeigewalt zur Rechenschaft gezogen werden. Der Markt wird seit einigen Wochen von vorwiegend jungen Menschen organisiert.
El proyecto surge por la necesidad de obtener pues un dinero en esta crisis económica que está provocando el COVID.
Sie wollen mit ihm eine Möglichkeit schaffen, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den lokalen Handel abzumildern. Die HändlerInnen bringen neben selbstproduzierten Waren auch gebrauchte Gegenstände mit, welche sie untereinander tauschen.
Nein zum Schweineabkommen mit China. Ein alarmierender Fall von extraktivistischer Politik in Argentinien. Im Juni dieses Jahres wurden ausgereifte wirtschaftliche Pläne der argentinischen und chinesischen Regierung publik. Sie sehen den Bau von 24 immensen Schweinemastanlagen für hunderte Millionen Tiere an verschiedenen Orten Argentiniens vor. Damals hieß es, die Nahrungsmittelsouveränität Chinas solle im Angesicht der afrikanischen Schweinepest gesichert werden. Argentinien könne in Zeiten der Corona-Pandemie auf finanzielle Stabilität durch die Exporte und neue Arbeitsplätze hoffen. Schon vor 5 Monaten riefen diese Pläne in Argentinien jedoch starke Proteste gegen die vermeintlich falscheste Lösung für die Krise hervor. Die riesigen Schweinezuchtanlagen verstärkten Abholzung und Sojaanbau sowie den lebensgefährlichen Einsatz von Agrogiften. Auch die Gefahr von Pandemien wie der Schweinepest steigt dadurch. WissenschaftlerInnen und AnwältInnen forderten daher in vergangenen Monaten die Aussetzung des Plans. Mit einem dramatischen Video und Bildern der industriellen Schweinezucht stimmten selbst argentinische TV-Stars mit in die Proteste ein.
Avance el acuerdo con China para instalar sus mega factorías de cerdos en Argentina, luego de que la fiebre porcina cause estragos en su país.
¿Tienen idea?
Die Regierung Argentiniens räumte danach ein, die Umsetzung des Vorhabens mit aller Vorsicht und mit Hilfe modernster Technologien nachhaltig zu gestalten. Außerdem ließ man verlauten, es handele sich nun einmal nicht um ein staatliches, sondern ein rein privates Geschäft mit der Schweinezucht. Ende Oktober hat nun Jorge Capitanich, regierendes Oberhaupt der nördlichen Provinz Chaco, als erster Vertreter einer argentinischen Provinz ein Vorabkommen mit einem chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Darin wurde die Errichtung von 3 riesigen Schweinefabriken in der Provinz beschlossen. In der Hauptstadt Resistencia gingen Menschen auf die Straße, um gegen die Zerstörung des Ökosystems der Chaco-Wälder und die Bedrohung seiner BewohnerInnen zu demonstrieren. AktivistInnen der Nichtregierungsorganisation Somos Monte Chaco kritisieren dies aufs Schärfste. Sie legen offen, dass die Schweinemastanlagen jährlich mehr als 32.000 Tonnen Soja, 87.000 Tonnen Mais und 6 Millionen Liter Wasser benötigen. Und dies im trockenheißen Chaco, wo Zugang zu Trinkwasser ohnehin ein großes Problem ist. Die 3 Schweinezuchtanlagen werden Boden und Grundwasser des Chaco verschmutzen und gefährden die Lebensqualität der Bevölkerung, so Somos Monte. Außerdem sehen sie gewohnt schlechte Arbeitsbedingungen und wenige Arbeitsplätze in den Anlagen vorher. Die Journalistin Soledad Baruti erläutert in einem Gespräch mit einer Aktivistin der NGO, dass die Unterzeichnung des Vorabkommens zur intensiven Schweinezucht im Chaco eine alarmierende Neuheit darstellt. Staatliche Entscheidungsträger rudern zurück. Die Provinzregierung unterschreibt Verträge mit privaten Unternehmen.
Der Chaco ist das große Beispiel, das wir uns anschauen müssen. Hier beginnt das Vorhaben, Argentinien in eine Schweinezucht für China zu verwandeln. Sie tun es jetzt, indem sie ein öffentliches Abkommen als ein scheinbar privates unterzeichnen. Bezahlt wird das durch Gelder des argentinischen Staates, die damit nicht für die Ökologie oder eben die Menschen verwendet werden, die auf dem Land leben. Es wird nicht in die Art von Wandel investiert, die wir eigentlich brauchen, sondern es wird Geld von uns ArgentinierInnen benutzt, um dieses Modell voranzutreiben und letztlich die Großfabriken zu errichten.
Außerdem macht Baruti auch auf die oft durch hegemoniale Medien verbreitete einseitige Perspektive aus urbanen Zentren auf die ländlichen Gebiete Argentiniens aufmerksam.
Auf die Weise, wie es im Chaco geschieht, soll es in anderen Provinzen wie Formosa, Catamarca und in all den Gebieten weitergehen, die in den zentralen Schaltstellen des Landes als Niemandsland angesehen werden.
In dem online verbreiteten Interview ruft die Aktivistin dazu auf, sich mit BewohnerInnen dieses scheinbaren Niemandslandes zu solidarisieren, um das Projekt der Regierungen kritisch in Frage zu stellen.
Das ist der Moment, in dem wir die lokalen Bewegungen reproduzieren und stärken müssen. Genau wie wir Proteste kleiner Dörfer verbreiten, die gegen das Sprühen von Pestiziden oder den Bergbau kämpfen. Wir müssen diese territorialen Kämpfe auch jetzt unterstützen, die ihre Räume aus sich selbst heraus verteidigen. Wir müssen ihre schiere Existenz sichtbar machen, die bei der Planung solcher Projekte bestritten wird. Wenn von Regierungsseite gesagt wird, die Orte, an denen nichts ist, sollen entwickelt werden, müssen wir ihnen zeigen, dass sie kein Niemandsland sind, sondern dass sie existieren. Am 19. November 2019 kam es in Sencata, einem Stadtteil im bolivianischen El Alto, zu einem folgenreichen Einsatz der Sicherheitskräfte. Rund ein Dutzend Menschen starben im Kugelhagel, als Polizei und Militärs Demonstrierende vor einem Treibstofflager vertreiben wollten. Bis heute gibt es keine umfassende Untersuchung. Das ist vor allem der schwachen Justiz geschuldet, die in Bolivien nur selten unabhängig von der jeweiligen Regierung arbeitet. So besteht auch im Fall des Massakers von Sencata die Gefahr, dass keine Gerechtigkeit gesprochen wird. Thomas Gutmann berichtet.
Es ist ein staubiger Platz direkt an einer vierspurigen Ausfallstraße in El Alto Sencata. Auf der Straße rauschen LKWs und Autos vorbei. Auf der einen Seite sind Marktstände aufgebaut, gegenüber steht ein Pavillonzelt, unter seinem Dach sind Bilder aufgereiht. Eine traditionelle Musikgruppe aus dem Hochland spielt vor dem Pavillon. Zumeist junge Leute sind in den feierlichen Bilderrahmen im Pavillon zu sehen, die mit Girlanden, Früchten und Gebäck geschmückt sind. Es ist Allerheiligen und es wird an die Toten erinnert. An die, die von uns gegangen sind und doch unter uns sind, wie ein Yatiri, ein Aymara-Priester, erklärt.
Muchos dicen, hermanos, el alma no existe, el alma va a venir, porque es todo santo.
Viele meinen, dass die Verstorbenen nur an Allerheiligen kommen. Das stimmt nicht. Die Seelen sind immer bei uns, jeden Tag. Und diejenigen, die Probleme haben, sind nicht alleine. Die Verstorbenen sind da, nicht nur heute. Heute ist nur ihr großes Fest, der große Jahrestag, der gefeiert wird.
In ganz Bolivien gibt es an Allerheiligen solche Mesas, kleine oder große Gedenktische, um die Verstorbenen zu empfangen. Es wird gesungen und gefeiert und Gaben an die Tische gebracht. Der Gedenktisch auf dem Platz in Sencata ist ein besonderer. Er erinnert an die Toten, die vor einem Jahr in dem Stadtteil von El Alto erschossen wurden, vermutlich von Militärs und Polizei. Damals, auf dem Höhepunkt der Spannungen nach dem Rücktritt von Evo Morales, marschierten die Sicherheitskräfte nach Sencata ein, um Treibstoff aus einer Raffinerie in den Regierungssitz La Paz zu schaffen. Die Anlage hatten Anwohnerinnen tagelang blockiert, bis im benachbarten La Paz das Benzin knapp geworden war. Yvette Zavarria, Leiterin eines Kulturzentrums in Sencata, erinnert sich.
Am 19. November kam die de facto Regierung und massakrierte unsere Brüder und Schwestern hier in Sencata. Wir als NachbarInnen bewachten die Raffinerie in Sencata. Dann rückte ein großes Kontingent von Militärs und bewaffneten Polizisten an, unterstützt von Hubschraubern, und sie begannen zu schießen.
Damals war die Repression durch die Übergangsregierung von Jeanine Áñez auf ihrem Höhepunkt. 4 Tage zuvor, am 15. November, kam es bereits in Sacaba im Departement Cochabamba zu einem Militär- und Polizeieinsatz, bei dem geschossen wurde. Insgesamt starben an diesen Tagen offiziell rund 2 Dutzend Personen. In Sencata 13, in Sacaba 9. David Inka von der Ständigen Menschenrechtsversammlung aus El Alto geht allerdings von einer noch höheren Zahl aus.
Es gab 34 Verletzte und erst heute erreichte uns die Nachricht, dass einer der Verletzten verstorben ist. Ein Campesino, der 2 Schusswunden im Bein hatte und sich selbst versorgte, weil man ihm die Versorgung im Krankenhaus verweigerte. Das war das Schlimme damals. Es gab so viele Drohungen, dass viele aufs Land geflüchtet sind. Sicherlich gibt es noch mehr, die gestorben sind, heimlich, still und leise.
Der Schmerz ist dem Menschenrechtsaktivisten anzusehen. Mühsam unterdrückt er seine Tränen. Die Repression damals traf die Opfer heftig. Kein Schuss sei gefallen, gab der damalige Verteidigungsminister Lopez zu Protokoll. Und Innenminister Murillo nannte die getöteten Terroristen, die sich gegenseitig umgebracht hätten und außerdem die blockierte Raffinerie in die Luft sprengen wollten. Der Menschenrechtsaktivist David Inka war einer der wenigen, die sich von Anfang an auf die Seite der Betroffenen stellte. Auch ihm wurde vorgeworfen, mit Aufständischen gemeinsame Sache zu machen. Heute, an diesem sonnigen Novembertag, knapp ein Jahr später, sieht die Sache anders aus. Die Bewegung zum Sozialismus hat die Wahlen gewonnen und die Parteiprominenz lässt sich auf der Gedenkveranstaltung blicken. Die Präsidentin des Senats Eva Coppa, der neue Vorsitzende der Abgeordnetenversammlung Freddy Mamani und selbst der frisch gewählte Präsident Luis Arce begrüßen die Trauernden an dem Gedenktisch an der Ausfallstraße in kurzen Ansprachen. Umarmungen bleiben wegen der Corona-Krise dagegen weitgehend aus. Alle Politikerinnen versichern, dass sie sich für die Aufklärung der Vorfälle einsetzen wollen und dass es Gerechtigkeit für die Opfer geben soll. David Inka ist allerdings skeptisch, was das anbelangt.
Ich erlaube mir, folgende Hypothese aufzustellen. Die MAS hatte bisher eine Zweidrittelmehrheit und damit schon vor den Wahlen die Möglichkeit, die Vorfälle parlamentarisch untersuchen zu lassen. Das haben sie nicht gemacht. Jetzt stellt sich heraus, dass die Vorwürfe gegen Evo Morales und die Minister, die bereits unter Anklage standen, letzte Woche fallen gelassen wurden. Ich halte es für ziemlich naheliegend, dass es hier politische Absprachen gab.
Inzwischen hat der Yatiri-Priester ein Feuer zu Ehren der Verstorbenen entzündet und bittet die Götter und Mutter Erde um Gerechtigkeit. Yvette Zavarria vom Kulturzentrum blickt nachdenklich in die Flammen, während die Musik weiterspielt und meint zu den Befürchtungen von David Inka:
Diese Bewegung hier hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Das ist der Unterschied. Wir kämpfen dafür, dass aufgedeckt wird, dass untersucht wird, damit man herausfindet, wer die Schuldigen dieses Massakers sind und wer diejenigen sind, die die Menschenrechte verletzt haben. Despertó, auf Deutsch Chile ist aufgewacht. So tönt es in Santiago am Abend des 25. Oktober. Adios General steht auf einem Transparent. Gemeint ist der ehemalige Diktator General Augusto Pinochet. Aber tausende Menschen singen und tanzen auf den Straßen und Plätzen der chilenischen Hauptstadt, nachdem das Ergebnis des Referendums über eine neue Verfassung feststeht. Gut 78%, mehr als drei Viertel der abgegebenen Stimmen, sind auf das Apruebo, auf das Ja, entfallen. Mit Hubkonzerten und Autokorsos, mit Parolen und Cacerolazos, also dem Schlagen auf Töpfe und Pfannen, mit Trommeln und Gesang feiern die Menschen diesen überwältigenden Sieg der Zustimmung zu einem Prozess, an dessen Ende Chile in 20 Monaten eine neue Verfassung haben soll.
Dieser Tag ist für uns sehr wichtig. Es ist ein historischer Prozess. Die Bevölkerung will einen Wandel, eine neue Verfassung. Nicht mehr die aus unserer düstersten Zeit der Pinochet-Diktatur.
Sagt der 60-jährige Luis Balboa auf der Plaza Ñuñoa in Santiago. Denn die aktuell gültige Verfassung wurde 1980 während der Diktatur geschrieben. In ihr zählt das Recht auf Eigentum mehr als die Menschenrechte und mithilfe dieser Verfassung wurde der chilenischen Gesellschaft und Wirtschaft ein neoliberales Modell eingeprägt. Das jedoch hat seine Glaubwürdigkeit bei der Bevölkerung längst eingebüßt. Auch Luis' Schwester Marta ist unter den Feiernden.
Jetzt stimmen wir für eine Verfassung von der Bevölkerung für die Bevölkerung. Dies ist ein wichtiger, ein historischer Schritt. Aber vor uns liegt noch ein langer und schwieriger Weg.
Protestbewegungen von SchülerInnen und Studierenden, von Feministinnen und indigenen Mapuche gab es in den letzten Jahren immer wieder. Eine besondere Stärke bekamen sie Mitte Oktober 2019. Angefangen hatte der soziale Aufstand unter dem Motto »Chile ist aufgewacht« damals damit, dass SchülerInnen aus Protest gegen eine Fahrpreiserhöhung über die Drehkreuze an den Eingängen zur U-Bahn sprangen. Schnell solidarisierten sich viele andere unter dem Motto «No son 30 pesos, son 30 años». Auf Deutsch, es geht nicht um 30 Pesos, sondern um 30 Jahre. Gemeint sind die letzten 30 Jahre seit dem Übergang zur Demokratie in Chile im Jahr 1990. Ein ausgehandelter, ein unvollendeter Übergang zu dem Modell einer Demokratie, in der die Militärs für lange Zeit weiterhin das Sagen hatten und in der das Bildungssystem, die Gesundheitsversorgung, die Rentenversicherung und sogar die Bodenschätze und das Wasser privatisiert sind.
In dieser Jornada, die ist histórica, donde ofrecemos por primera vez una constitución 100% democrática.
Am 15. November, einen Monat nach dem Beginn der Proteste, beschlossen Parteien von rechts bis links, außer der kommunistischen PC, das Abkommen für den Frieden und für eine neue Verfassung. Gefeiert oder zumindest befürwortet von den einen, als einzig möglicher Kompromiss, aber dennoch als historischer Schritt, um endlich die Verfassung der Diktatur hinter sich zu lassen. Kritisiert und abgelehnt von den anderen, die die Bewegung übergangen sahen. Denn in dem Abkommen ist nicht vorgesehen, eine oft geforderte Assemblea Constituyente, also eine verfassungsgebende Versammlung, einzurichten, die sich aus Formen der Basisorganisierung speist. Stattdessen soll ein Verfassungskonvent nach den Regeln des bestehenden chilenischen Wahlrechts und über Wahllisten der politischen Parteien gewählt werden. Genau diesen politischen Parteien aber trauen viele nicht zu, glaubhaft für eine gerechtere Verfassung zu streiten.
El Congreso ha despachado a ley el nuevo calendario electoral que se tiene que modificar debido a la emergencia por el coronavirus.
In dem Abkommen war ein Referendum für April 2020 vorgesehen. Covid-19 kam dazwischen, die Abstimmung musste auf Oktober verschoben werden. 4 Monate lang galt eine weitgehende Ausgangssperre. Hungerproteste brachen dort aus, wo die meisten im informellen Sektor arbeiten und plötzlich kein Einkommen mehr hatten. Mit selbstorganisierten Gemeinschaftsküchen, den Ollas Comunes, retteten sich viele in den armen Vierteln über diese Zeit hinweg. Im Oktober ist die Ansteckungsrate in Chile zwar auf hohem Niveau, aber einigermaßen stabilisiert. Nachts gilt die Ausgangssperre noch, tagsüber gehen die Menschen aber wieder auf die Straße. Schon Wochen vor dem 25. Oktober hängt die Diskussion um die Volksabstimmung förmlich in der Luft.
A los trabajadores del cobre nos interesa este país. Por eso queremos una nueva constitución.
Por una convención constitucional. 100% de nuestra
Paremos todo esto. Yo rechazo. Televisión han transmitido la franja televisiva acordada por el Consejo Nacional de Televisión.
Beide Lager, das Apruebo für und das Rechazo gegen eine neue Verfassung, bespielen tägliche Wahlwerbeslots im Fernsehen. Auch auf den Straßen ist das überall spürbar. Aus vielen Fenstern hängen Fahnen und Transparente, meist für das Apruebo. Auf Häuserwänden, Gehwegen und unzähligen Plakaten steht es geschrieben. Bei Kundgebungen wird erklärt, wie das Referendum, das aus zwei Fragen besteht, funktioniert. Die erste Frage lautet: Wollen Sie eine neue Verfassung? Sie ist leicht mit Apruebo, also Zustimmung, oder Rechazo, also Ablehnung, zu beantworten. Bei der zweiten Frage geht es um die Zusammensetzung des Gremiums, das den Verfassungstext schreiben soll. Zur Wahl steht ein Verfassungskonvent, dessen Mitglieder extra gewählt werden sollen, um einen neuen Verfassungstext zu schreiben und der zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzt sein soll, oder ein gemischter Konvent, der zur Hälfte mit Abgeordneten besetzt und für den nur die andere Hälfte der Mitglieder extra gewählt werden soll. Am Morgen des 25. Oktober bilden sich vor vielen Wahllokalen lange Warteschlangen. Nelda Aguilar, eine Frau hoch in den 80ern, deren Bruder während der Diktatur verschwunden ist, lebte selbst jahrelang im Exil.
Fast muss ich weinen. Ich gehe voller Freude zu dieser Wahl. Ich hoffe, dass das Apruebo gewinnt und dass etwas Positives für unser Land und für ganz Lateinamerika entsteht.
Alle Wählerinnen und Wähler kommen mit Mund-Nasen-Schutz zur Abstimmung und bringen ihren eigenen Stift mit. Am Ende dieses Tages haben 51% der Wahlberechtigten abgestimmt. 79% der abgegebenen Stimmen entfallen schließlich auf das Apruebo und den Verfassungskonvent. Das heißt also, dass alle 155 Mitglieder dieses verfassungsgebenden Gremiums von der Bevölkerung gewählt und je zur Hälfte mit Männern und mit Frauen besetzt werden sollen. Abgeordnete und Regierungsvertreter dürfen nicht für dieses Gremium kandidieren, das den neuen Verfassungstext schreiben soll. Die Plattform Unidad Social, in der 200 soziale Organisationen vereinigt sind, tritt bereits am nächsten Tag an die Öffentlichkeit. Ihre Sprecherin Carolina Espinosa:
Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, weiter auf der Straße zu demonstrieren und sich in Nachbarschaftsversammlungen zu organisieren. Es gibt noch viel zu tun und viel mehr Drehkreuze zu überspringen. Denn wir wollen eine Verfassung, die dieses neoliberale, machistische Modell wirklich ändert.
Die eigentliche Herausforderung steht in den kommenden Monaten bevor. Die sozialen Bewegungen fordern eine möglichst große Beteiligung am verfassungsgebenden Prozess. Doch es gibt keine basisnahe verfassungsgebende Versammlung, in die sie direkt eingebunden werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden über Listen der Parteien gewählt. Bis Januar müssen diese Listen stehen, im April 2021 wird gewählt. Der Verfassungskonvent hat dann maximal ein Jahr Zeit, um den Text für eine neue Verfassung zu schreiben. Alle Artikel müssen mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die organisierte Rechte versucht, so kündigt es Pablo Longueira von der unabhängigen Demokratischen Union UDI bereits an, eine Sperrminorität im Verfassungskonvent zu erreichen. Damit könnte sie weitreichende inhaltliche Änderungen der Verfassung blockieren.
Basta que nosotros tengamos un convencional más del tercio.
Es reicht, wenn wir ein Drittel plus einen Vertreter mehr haben. Dann diskutieren wir auf Basis der jetzigen Verfassung. Oder es gibt keine neue Verfassung. So kann die Verfassung nicht von Null an neu geschrieben werden. So einfach ist das.
Ob und wie die Mitte-Links-Parteien sich dagegen behaupten können, wird sich zeigen. Über die Annahme eines neuen Verfassungstextes werden die Chileninnen und Chilenen anschließend, also im Jahr 2022, in einer für alle verpflichtenden Volksabstimmung entscheiden müssen. Lehnen sie ab, behält die aktuelle Verfassung, also die der Diktatur, ihre Gültigkeit. Stimmen sie zu, wird Chile ab Mitte 2022 eine neue Verfassung haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Konal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.